HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Land, Öl, Wasser. Wie wirtschaften wir mit unseren Ressourcen? Das ist das Thema der 17. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin ist Katharina Wilhelm.
Kennen Sie das Brettspiel Die Siedler von Catan? Um zu gewinnen, muss man an möglichst viele unterschiedliche Rohstoffkarten gelangen. Holz zum Beispiel, Getreide oder Erz. Und aus diesen Rohstoffen kann man dann ein kleines Imperium erschaffen. Mit Häusern, Straßen und Siedlungen. Was im Brettspiel so einfach geht, das ist im wahren Leben natürlich etwas komplexer. Doch eines stimmt. Unsere Wirtschaft würde ohne Rohstoffe nicht funktionieren. Früher war der Begriff Bodenschätze üblich, weil es meist um wertvolle, im Boden vergrabene Schätze ging. Erze, Mineralien oder Edelmetalle etwa. Der Begriff Rohstoffe geht weiter. Er umfasst auch das, was auf der Erde wächst, also etwa Holz, Getreide oder Baumwolle. Oft sprechen wir heute von Ressourcen. Der Duden definiert Ressource als natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion, benötigt wird. Sauberes Trinkwasser ist in diesem Sinne eine Ressource, aber auch artenreiche Natur und fruchtbarer Ackerboden. Wichtig ist zu unterscheiden zwischen erneuerbaren Rohstoffen wie etwa Holz und nicht erneuerbaren wie zum Beispiel Erdöl. All diese Ressourcen brauchen wir, um zu leben, zu handeln, zu wachsen. Doch was passiert, wenn unsere Rohstoffkarten, wie im Spiel auch, im wahren Leben knapp werden? Wie können wir besser und nachhaltiger mit ihnen umgehen? Öl ist ein endlicher Rohstoff. Öl hat dazu beigetragen, dass unsere Industrie vor allem in den letzten 100 Jahren extrem gewachsen ist. Benzin, Schweröl oder Plastik, viele moderne Errungenschaften sind ohne den Grundstoff Rohöl nicht denkbar. Doch die Erfolgsgeschichte des Öls hat auch eine Schattenseite. Wir sind extrem abhängig von einem Rohstoff, der nicht ewig zur Verfügung stehen wird. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Öl und nach anderen fossilen Rohstoffen wie Erdgas noch immer steigt. Schließlich wächst unsere Weltgemeinschaft. Die UNO erwartet, dass wir bis 2025 rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden. Und bis 2100 sogar etwa 11 Milliarden. Und all diese Menschen haben Bedürfnisse, wollen zum Beispiel Auto fahren. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie lange reicht das Öl? Till Requarte ist Mathematiker und hat eine Professur als Ökonom an der Universität Kiel. Er beschäftigt sich mit knappen Ressourcen und den Folgen des Klimawandels. Wie viel Öl noch in der Erde steckt, ist schwer einzuschätzen.
Die Reserven, also die fossilen Brennstoffe, die man in der Erde kennt, sind eben doch noch recht groß und durch neue Fördertechniken kommt man auch eben an sie heran. Also Öl, Sandausbeutung oder auch die Förderung von Öl aus großen Tiefen, die war vor vielen Jahren noch nicht wirtschaftlich, ist es jetzt aber. Und dadurch haben wir, also gerade durch die Ölsande in Kanada, heute ein Überangebot auf dem Weltmarkt.
Früher kam man mit dem Bohrer gerade mal 20 Meter tief. Heute kommt man runter bis auf 10.000 Meter. Das Fracking, eine Methode des hydraulischen Aufbrechens von Gesteinsschichten, erschließt neue Erdgas- und Erdölquellen. So paradox es klingen mag, auch wenn eigentlich klar ist, dass die Ressource Öl endlich ist, gibt es dadurch derzeit eher zu viel als zu wenig im Angebot. Und große Teile der Wirtschaft sind abhängig vom Öl.
Wo Öl eine große Rolle spielt nach wie vor, ist bei der Mobilität, beim Verkehr, Autoverkehr, Schiffsverkehr, Flugverkehr. Und da haben wir eigentlich noch keine vernünftigen Substitute für diese liquiden Kraftstoffe. Sodass ich glaube, dass in den nächsten Jahrzehnten Erdöl nach wie vor eine große Rolle spielen wird.
Es gibt genug Öl. Noch. Es ist zwar kostbar, aber kostengünstig, dank der Weltmarktlage. Und wir brauchen es. Eine trügerische Situation, denn es gibt da ein Problem, den Klimawandel.
Wir haben das Problem, dass wir zu viel an der Ressource haben, weil wir dadurch den Treibhauseffekt generieren. Wir würden durchaus mit weniger Brennstoffen auskommen, indem wir effizienter wirtschaften.
Sagt der Professor für Innovationsökonomik Tilrik Warte aus Kiel. Ein Dilemma. Effizienz und Sparen vertragen sich nicht mit der Lust an Gewinnmaximierung der Erdölförderer. Doch spätestens seit dem Weltklimagipfel Ende 2015 in Paris sind sich zumindest die Regierungen offiziell einig. Um den Treibhauseffekt einzugrenzen, müssen wir weltweit in den nächsten Jahrzehnten auf erneuerbare Energien umstellen. Wenn der Rohstoff Öl demnächst knapp wird, dann liegt das möglicherweise nicht daran, dass alle Vorkommen ausgebeutet sind. Klimaschutz heißt im Zweifelsfall Öl im Boden lassen. Klimaschutzerwägungen wirken sich bereits im großen Stil auf die Börsenkurse von fossilen Rohstoffen und von Energieunternehmen aus. Allen voran die als besonders klimaschädlich geltende Kohleenergie kommt in Verruf. Zu den Vorreitern beim Ausstieg aus der Kohleindustrie gehört der staatliche norwegische Pensionsfonds, einer der größten Anlagefonds überhaupt. Auch der Versicherungskonzern Allianz ist 2015 aus der Finanzierung des Kohlegeschäfts ausgestiegen. Das Ganze hat bereits einen Namen: CO2-Divestment. Diese Bewegung wird nach dem Klimaschutzabkommen von Paris wohl noch stärker werden. Was die CO2-Emissionen betrifft, gilt Öl nach der Kohle als zweitschmutzigste Energieform. Der nächste logische Schritt nach dem Kohleausstieg ist also der Ausstieg aus der Ölförderung. Dieser Wandel bietet viele Chancen, glaubt Professor Ulf Muslehner von der Frankfurt School of Finance and Management. In seiner Forschung befasst er sich vor allem mit der Ökonomik des Klimawandels und der Finanzierung klimafreundlicher Energiesysteme.
Grundsätzlich bedeutet das natürlich Innovation. Das sind neue Technologien, die eben durch die Substitution, durch den Austausch von Öl, ja, gegen andere Methoden, um eben Mobilität zu erreichen, da kommt Innovation zustande. Und das ist natürlich positiv für eine Wirtschaft und kann natürlich auch andere positive Effekte erzeugen.
Große Chancen also für die sogenannte Green Economy? Noch hinkt die Branche vor allem in Deutschland sehr hinterher. Liegt das an der Industrie oder am Staat? Ressourcenökonom Tilrik Warte meint, am Beispiel Elektroauto sehe man, dass der Staat dran müsse.
Die Marktanreize sind zurzeit gering und darum, glaube ich, braucht man irgendwie Förderinstrumente, um jetzt technologische Innovationen in Richtung Elektroauto zu generieren hier in Deutschland und auch die Nachfrage danach anzukurbeln.
Der Boden selbst ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir Menschen nutzen. Dass Grund und Boden knapper werdende Ressourcen sind, das liegt vielleicht erstmal nicht so klar auf der Hand wie beim Öl. Doch der fruchtbare Boden, also guter Ackerboden, schwindet, erklärt Felix Prinz zu Löwenstein. Er ist Agrarwissenschaftler, Biobauer mit eigenem Hof im Odenwald und er engagiert sich für einen nachhaltigen Umgang mit fruchtbarem Ackerboden überall auf der Welt.
Boden ist ja eine sehr knappe Ressource. Im Grunde genommen sind die Anbauflächen in der Welt nicht mehr zu vermehren, jedenfalls nicht, wenn man nicht weiter Urwald umhacken möchte. Und trotzdem er so knapp ist, wird er immer weniger durch Erosion, Versalzung, andere Degradationserscheinungen, die ganz wesentlich damit zu tun haben, wie er genutzt wird. Wir verlieren weltweit fast so viel Ackerböden jedes Jahr, wie wir in Deutschland an Acker überhaupt haben.
Der Boden als natürliche Ressource ist für uns überlebenswichtig. Auch weil im Boden CO2 gespeichert wird, ist er der größte CO2-Speicher, den wir haben. Das heißt, er ist für unser Klima wichtig. Im Boden leben etwa 2/3 unserer Tierarten. Und natürlich benötigen wir den Boden zum Anbau von Lebensmitteln, Textilrohstoffen oder Biodiesel. Also sogar für unsere Mobilität. Das funktioniert allerdings nur, wenn Boden auch intakt ist, also die sogenannte Humusschicht gesund ist. Vor allem, wenn Boden landwirtschaftlich falsch genutzt wird, kann ihn das auf Dauer schädigen und auslaugen und zu Erosion führen. Der Landwirt Felix Prinz zu Löwenstein.
Es geht schon damit los, dass wir überhaupt kapieren müssen, dass der Boden ein Ökosystem ist und nicht ein Substrat. Ja? Ich übertreibe da vielleicht ein bisschen, aber in der konventionellen Landwirtschaft behandeln wir den Boden so, wie man das Wattebett behandelt, auf dem man die Kresse auf dem Fensterbrett zieht. So ganz allmählich dämmert allen auch, dass das nicht so ist. Und auch was wir dem Boden angetan haben, indem wir die Vielfalt des Lebens überirdisch wie unterirdisch, also die Biodiversität, vernichten.
Doch wer kontrolliert die Böden? Wer bewirtschaftet sie? Und wer profitiert am meisten durch ihre Nutzung? Boden ist in unserer marktwirtschaftlich geprägten Welt ebenso ein Wirtschaftsgut wie das Öl. Und wie beim Öl gibt es auch hier große Konzerne, die die Nutzungsrechte erwerben. Zum Beispiel, um darauf großindustrielle Landwirtschaft zu betreiben. Brisant wird es, wenn Boden von ausländischen Firmen aufgekauft oder gepachtet wird, der vorher Allgemeingut war. Als Landgrabbing bezeichnet wird die umstrittene, wenn nicht sogar illegale, Aneignung von Landflächen. Ein Beispiel. Neben Rindfleisch ist Soja das wichtigste Exportgut für das Land Argentinien geworden. Allerdings geht das zulasten der Bevölkerung.
Wir kommen vom Land, aber das war einmal. Jetzt ist alles anders. Es gibt kaum noch Wald in unserer Heimat. Und alles ist in Privatbesitz, gehört meist Unternehmern. Sie kommen auch aus dem Ausland und kaufen das Land auf. Und ab diesem Zeitpunkt ist alles verboten.
Felix Diaz ist ein Indio aus der Region Chaco im Norden Argentiniens. Dort gab es bis vor einigen Jahren noch viel Regenwald. Doch dieser wurde für eine große Sojaplantage abgebrannt. Felix Diaz lebte früher unter anderem von der Jagd.
Wenn wir einen Privatgrund betreten, ist es verboten zu jagen. Also müssen wir immer häufiger in die Städte gehen. Dort brauchst du Geld. Viele von uns sind zum Betteln verdammt. Das ist alles furchtbar und sehr traurig.
In Südamerika, wie auch in Teilen Afrikas oder Südostasiens, beobachtet man das Phänomen des Landgrabbing. Dabei ist Landraub nicht immer wortwörtlich zu verstehen. Die Felder werden nicht unbedingt illegal erworben. Doch selbst wenn sie legal, beispielsweise aus dem Besitz des Staates, an große Konzerne verkauft werden, verlieren damit Menschen, die das Land über viele Generationen hinweg als Allgemeingut genutzt haben, ihre Existenzgrundlage. Zudem landet das, was von den Konzernen auf den Feldern angebaut wird, selten im Supermarkt vor Ort. Sojabohnen etwa werden als Futtermittel exportiert. Rohrzucker wird zu Biodiesel verarbeitet. Die Weltbank geht für das Jahr 2010 von 47 Millionen Hektar aus, die dem Landgrabbing zum Opfer fielen. Das entspricht einer Fläche, die größer ist als Deutschland. Geht es also um Gerechtigkeit, wenn wir darüber sprechen, wie Rohstoffe genutzt werden? Politiker und Wirtschaftswissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Fluch der Ressourcen. Zum Beispiel der englische Europapolitiker David Hannan in einer Rede ans Europäische Parlament.
Perhaps the worst thing that can happen to a country is the curse of natural resources.
Vielleicht das Schlimmste, was einem Land passieren kann, ist der Fluch der Ressourcen. Der ehemalige venezolanische Energieminister hat es in einem Buch als das Exkrement des Teufels bezeichnet. In dem Buch wurde dargelegt, wie ein Ölfund eine sich entwickelnde Demokratie zerstören kann.
For every exception, for every Norway or Alberta, you have a dozen Irans, Nigerias, Russias.
Für jedes gute Beispiel wie Norwegen, das bewusst versucht, alle Bevölkerungsschichten vom Ölreichtum profitieren zu lassen, gibt es ein Dutzend schlechter Beispiele wie Iran, Nigeria oder Russland. Das Problem ist, dass die Verbindung zwischen Steuern und Einnahmen gekappt wird. Die Staaten können sich einfach zwischen die Ressourcen und die ausländischen Investoren stellen und Bestechungsgelder kassieren.
The bribes.
Tatsache ist, in vielen Ländern, die reich an Rohstoffen sind, haben autoritäre Regime die Macht. Und das Geld, das durch die Rohstoffe ins Land fließt, wird zum Großteil ins Militär gesteckt.
Wirtschaftlich sind die Folgen nicht immer unbedingt negativ, weil es manchmal der Fall ist, dass produktivere Produzenten, manchmal auch größere Konzerne, das Land besser nutzen können, produktiver nutzen können, als es manche Kleinbauern tun.
Sagt Till Requarte, Professor für Innovations- und Wettbewerbsökonomik. Der Agrarwissenschaftler und Biobauer Felix zu Löwenstein dagegen glaubt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die großindustrielle Landwirtschaft zerstöre den Boden, indem sie auf Monokulturen setze und massiv mit Pflanzenschutzmitteln arbeite. Außerdem gibt er zu bedenken,
die Tatsache, von der man ausgehen muss, ist, dass 2/3 der Weltnahrungsmittel nicht von einer Großflächenlandwirtschaft, wie wir sie bei uns für normal halten, hergestellt wird, sondern von Kleinbauern. Das heißt von Bauern, die weniger als 2 Hektar Land haben. Die Kleinbauern sind bereits extrem wichtig für die Erzeugung all der Nahrungsmittel, die die Welt braucht.
Felix Prinz zu Löwenstein weiß nicht nur in der Theorie, wovon er spricht. Als Landwirt, der Ökolandbau betreibt, setzt er sich täglich damit auseinander, wie man fruchtbares Ackerland erhalten kann. Nicht nur im Odenwald, auch in anderen Ländern der Welt, wie Äthiopien. Denn dort berät und unterstützt er Kleinbauern bei der Arbeit.
Das Spannende ist, dass die obendrein viel produktiver sein können als eine Großflächenlandwirtschaft. Das hängt mit einem ganz simplen Faktum zusammen. Die können, weil ja bei ihnen die Arbeitskraft ja nicht knapp ist, Mischkulturen anbauen. Mischkulturen, das heißt, dass Pflanzen verschiedener Dinge am selben Standort nutzen das Sonnenlicht viel besser aus, weil die Etagen vom Baum bis hinunter zur kriechenden Pflanze viel mehr Blattfläche, also viel mehr Quadratmeter für Photosynthese zur Verfügung stellen, als dass eine Monokultur, also eine gleichförmige Kultur auf einer Fläche macht.
Ganz entscheidend sei dabei, wie die Rechte am Boden aufgeteilt sind. Selbstverwaltetes Land werde nämlich automatisch auch nachhaltiger bepflanzt. Genau diese Beobachtung hat auch Ressourcenökonom Till Requarte von der Christian-Albrechts-Universität Kiel gemacht. Er bezieht sich ebenfalls auf ein Projekt in Äthiopien.
Generell geschieht aber Erosion von Böden eher dort, wo die Besitzrechte von Böden nicht klar definiert sind und Bodennutzer somit keine Verantwortung spüren, den Boden vor der Erosion zu schützen.
Wenn Kleinbauern ihre eigenen Böden bewirtschaften, geht es nicht nur effizienter zu, sondern tendenziell auch gerechter. Und das wiederum stärkt die Volkswirtschaft eines Landes. Dem Landwirt Felix Prinz zu Löwenstein ist allerdings in Sachen Boden- und Nahrungsmittelproduktion noch ein weiterer Punkt sehr wichtig. Nicht nur die Produktion, sondern auch der Konsum von Nahrungsmitteln müsse effizienter werden.
Die Behauptung, wir müssten bis zur Hälfte des Jahrhunderts wegen des Bevölkerungswachstums 70% mehr landwirtschaftliche Produkte erzeugen, geht ja von einer völlig falschen Annahme aus. Nämlich von der, dass es gesetzt wäre, dass wir mit dem, was produziert wird, so umgehen, wie wir das heute tun. Und die Annahme, dass wir ein Menschenrecht darauf hätten, 200% erzeugen zu müssen, um 100% aufzuessen, weil wir den Rest nämlich wegwerfen. Was ich damit sagen will, ist, die Reserven, um mehr Menschen Nahrung zur Verfügung zu stellen, stecken gar nicht drin, mehr zu erzeugen, sondern anders zu verbrauchen.
Ohne diese Ressource geht gar nichts. Wasser. Doch obwohl unsere Erde zu 2/3 mit Wasser bedeckt ist, sind gerade mal 2,5% davon Süßwasser. Und selbst daran kommen wir Menschen überhaupt nur zu 1/3, denn das meiste davon ist gefroren, als Eis an den Polen. Weil immer mehr Menschen immer mehr Wasser verbrauchen, die Industrie und die Landwirtschaft Wasser verschmutzen, ist diese Ressource bedroht. In Entwicklungsländern wie Kenia ist ein Tag oft davon bestimmt, Wasser zu organisieren.
Wir brauchen den ganzen Tag. Wir sind immer müde. Wir können oft nicht mal zu Hause schlafen. Wir können unsere Felder nicht bestellen und die Kinder gehen nicht zur Schule. Das alles, weil das Wasser knapp ist.
Jumwa Kesi ist eine von geschätzt 16 bis 18 Millionen Kenianerinnen, die an das tägliche Wasser nur mit größter Mühe herankommen. Sie läuft weite Strecken dafür. Thomas Kluge arbeitet am Sozialökologischen Institut in Frankfurt zum Thema Wasser als Ressource. Und er sagt, meistens sind es die Frauen oder Kinder, die Wasser holen müssen.
Dann ist natürlich Zeit weg für Bildung und für die Schule, wie umgekehrt die Armen oft die Wassergebühren nicht zahlen können. Das heißt, die nehmen dann schlechtes Brunnenwasser, in das die Tiere hineinlaufen, auch defekieren, urinieren. Dann hat man die ganzen wasserbürtigen Krankheiten. Das ist auch ein großes Problem.
Ganz anders stellt sich das Problem Wassermangel in einer der größten Volkswirtschaften der Welt dar, dem US-Bundesstaat Kalifornien. Dort herrscht seit 2011 eine extreme Trockenheit. Die Lage dort ist ernst, meint auch Umweltforscher Thomas Kluge.
Das Wasser wird sowohl vom Colorado River, von dem ganzen Einzugsgebiet, den Stauseen genommen, alles quasi in ein Wüstenklima zur Bewässerung genutzt. Und zurzeit bohrt man schon bis 400 Meter tief nach Grundwasser. Man ist sozusagen jetzt tatsächlich auf der Jagd nach den letzten Reserven.
Was die Rohstoffe Boden und Wasser miteinander gemein haben, das Zusammenspiel mit der Landwirtschaft. Denn Kalifornien versorgt die Welt mit vielen landwirtschaftlichen Gütern. 4 von 5 Mandeln beispielsweise kommen aus Kalifornien. Ganze Plantagen drohen zu vertrocknen, weil die Grundwasserspeicher leer sind. In der Vergangenheit wurden dadurch beispielsweise Mandeln teurer, deren Anbau besonders wasserintensiv ist. An diesem Beispiel wird auch klar, dass die Landwirtschaft selbst Teil des Problems ist, so Thomas Kluge.
Was das Beispiel Kalifornien auf jeden Fall lehrt, ist, man muss den ersten Feind beherrschen bei der landwirtschaftlichen Bewässerung, nämlich die Verdunstung. So wie das im Moment gehandhabt wird, gehen 70-80% des eingesetzten Wassers sowieso verloren, ungenutzt, sondern evaporiert in die Landschaft, in den Himmel.
In Kalifornien wird deswegen die Wassernutzung seit 2015 stark reglementiert. Der Gouverneur des Staates hat per Dekret beschlossen, dass der Staat seinen Wasserverbrauch um 25% senken soll. Das betrifft allerdings vor allem die kalifornischen Bürger. Die Landwirtschaft, die immerhin rund 80% des Wassers verbraucht, muss sich nicht an die strengen Sparvorschriften halten. Kalifornischen Hausbesitzern dagegen drohen sogar hohe Strafzahlungen, wenn sie mehr Wasser verbrauchen, als sie dürfen. Die Kalifornier reagieren zornig bis kreativ darauf, wie in diesem Werbespot.
Don't cry, don't worry, just shower in a hurry. That's 'cause our water's running low.
That's 'cause our water's running low.
It's one great big disaster. Brush teeth a little faster. Where did all our water go?
Where did it go?
I see those children.
Für die Kalifornier ist der Wassermangel zwar ernst, aber in keiner Weise lebensbedrohlich. In einigen Ländern der Welt sieht das ganz anders aus. Der Zugang zu sauberem Wasser wurde deswegen 2010 von der UN zu einem Menschenrecht erklärt. Wirtschaftlich ist Wasser kein Spekulationsgut wie Boden oder Öl. Das EU-Parlament hat dieses Prinzip 2015 gestärkt, angestoßen durch ein europaweites Bürgerbegehren, das knapp 2 Millionen Unterschriften gegen die Privatisierung von Trinkwasser gesammelt hatte. Für die Ressource Wasser gelten also andere Regeln, sagt Ulf Moslehner von der School of Finance in Frankfurt.
Das kann eben bedeuten, weil Wasser keinen Preis hat, ist der Anreiz nicht so hoch, eine effiziente Wasserversorgung, effiziente Wasserleitungen zu bauen.
Wassermangel wird von vielen Experten als eines der größten Probleme gesehen, die sich in den kommenden Jahrzehnten für die Menschen ergeben könnten. Egal, ob es um die Ressource Wasser, um Boden oder um fossile Rohstoffe geht, Wichtig ist, dass wir uns der Herausforderungen bewusst werden, die mit ihrer Nutzung verbunden sind. So sieht es Professor Ulf Mooslehner, der sich mit dem Ausbau nachhaltigen Wirtschaftens beschäftigt.
Also da ist sicherlich einiges zu tun. Da geht es auf der einen Seite natürlich um die begrenzten Ressourcen. Da geht es nicht nur um Landnutzung, da geht es eben genauso um die begrenzte Ressource Öl, Wasser in ähnlicher Weise. Das ist natürlich ein massiver Strukturwandel. Hier ist eine Menge Innovation gebraucht, da passiert noch nicht genug. Aber andersrum gesagt, die traditionellen Stärken der deutschen Wirtschaft sind genau Innovation, Hightech, Patente und all diese Dinge. Ehrlich gesagt können wir uns ein bisschen freuen, dass hier traditionelle Stärken der deutschen Industrie notwendig werden in Zukunft. Und da sollten wir versuchen, das auch so umzusetzen, die Chance zu nutzen. Das ist ein ganz netter Ausdruck. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil es einfach bessere technische Alternativen gab. Und so muss man versuchen, diesen ganzen Strukturwandel anzufassen.
Und dieser Strukturwandel kommt. Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Ressourcenverknappung. All das sind extreme Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten. Die Erde ist immer noch sehr reich an Ressourcen, doch die Strategien müssen heißen, weg von der Bereicherung weniger, hin zu mehr Gemeinnutz. Drei wichtige Eckpunkte gibt es, wenn es um einen besseren, zukunftsfähigeren Umgang mit Ressourcen geht. Erstens Innovationen. Zweitens nachhaltiges Wirtschaften. Und drittens die Reduzierung des Verbrauchs. Nur so können wir, global gesehen, mit unseren Rohstoffen auf Dauer gut haushalten.
Sie hörten die 17. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Katharina Wilhelm. Alle Funkkolleg-Folgen zum Nachhören und vertiefende Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sendungen finden Sie auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und ab dem 10. März gibt es das Funkkolleg auch zum Nachlesen. Dann erscheint im Campus Verlag das Buch zum Funkkolleg. Sein Titel: Welt der Wirtschaft.